ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, mit offenen Ohren durch die Welt zu gehen, denn dann stellen sich sehr viele Fragen. Und ich habe das Glück, diese Fragen meinen Gästen zu stellen. Wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, Psychologin Stefanie Stahl oder Tänzer Massimo Sinato.
Ich bin ein hoffnungsloser, vielleicht einer der letzten Romantiker. Und ich habe 12 Jahre keine andere Frau geküsst.
Außerdem spreche ich wahnsinnig gerne mit Menschen, die für etwas brennen, die mit ihrer Leidenschaft auch andere mitreißen oder einfach nur anstupsen oder dafür sorgen, dass wir plötzlich Dinge sehen, die wir vorher so nicht wahrgenommen haben. So wird das definitiv bei meinem Gast in dieser Folge sein. Es ist die Ameisenforscherin Magdalena Sorga.
Talk mit Thies.
Ameisen lösen etwas in mir aus. Eine zu tiefe Liebe, ein Glücksgefühl. Ich habe das Bedürfnis, näher zu gehen, genauer hinzuschauen, sie sogar anzufassen und einfach möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt wie Ameisenexperten. Ich wusste auch nicht, dass Ameisen und Insekten die Dinge tun, die sie uns dann gezeigt haben, dass sie tun. Das war die Ameise, die ich da in Amerika auf dem Bildschirm in diesem Film gesehen habe, die das ausgelöst hat. Und dann halte ich sie in der Hand und sie ist da und sie ist echt. Und dann bin ich von meinen Mitreisenden auf und ab gehüpft und habe gesagt, oh Gott, schaut, das ist eine Schnappkiefer-Ameise. Schaut, was die kann. Die Ameisen haben mich auf den Boden gebracht. Also ich war nicht auf dem Boden, sondern ich habe mich in anderen Sphären, die eher kopflastig sind, vielleicht begeben.
Magdalena ist eine international anerkannte Ameisenforscherin. Dabei hat sie die Liebe zu Ameisen relativ spät entdeckt, denn sie studierte BWL und hatte eigentlich vor, als Unternehmensberaterin in Wien unverschämt viel Geld zu verdienen. Und dann hat es sie aber erwischt. Und sie hat sich trotz BWL-Abschluss für einen ganz anderen Weg entschieden. Passiert ist alles während eines Auslandssemesters im BWL-Studium in den USA. In Illinois hörte sie an der Uni einen Vortrag über Schnappkieferameisen, die sie nicht mehr losgelassen haben. Es war also wirklich ein kurzer Film, der in ihr einen unbändigen Wunsch entwickelte, sich mit Ameisen zu beschäftigen. Sie hat das Wirtschaftsstudium dann noch abgeschlossen, tat danach aber wirklich alles, um ihren Wunschtraum zu verwirklichen, hat in den USA zu einem Ameisenthema promoviert und ist heute in vielen Teilen der Erde mit dem Schwerpunkt Borneo unterwegs, um neue Erkenntnisse über Ameisen zu gewinnen. Seit ihrer Rückkehr nach Österreich leitet sie ein Unternehmen für Wissenschaftskommunikation. Discover Ants heißt es. Ich bin auf Magdalena gestoßen durch einen Freund, der sie in Baden-Baden, wo sie Gast einer Fernsehsendung war, zufällig abends in einem italienischen Restaurant getroffen hat und völlig begeistert war von ihrer Leidenschaft, mit der sie über ihre liebsten Tiere spricht. Ihr Weg ist deshalb so erstaunlich, weil sie ja eigentlich eine ganz andere Type war und das Leben dann plötzlich so eine unerwartete Wendung genommen hat. Von diesem Weg erzählt sie hier. Ihr bekommt viel von ihrer Leidenschaft mit. Und wann immer jemand über Ameisen erzählt, sind die Menschen sowieso gebannt. Denn so richtig wissen die meisten gar nicht, wie faszinierend diese Tiere wirklich sind. Was sie alles können, wie sie sich organisieren, wie sie kommunizieren. Es ist verblüffend. Also, lasst euch auch begeistern und anstecken von Magdalena, die ich in Wien getroffen habe, in ihrer Heimat. Wir waren beim ORF und natürlich hat sie vor dem Gelände gleich interessante Ameisen entdeckt, über die sie auch gleich kurz spricht. In diesem wirklich nicht nur sehr informativen, aber auch sehr unterhaltsamen Gespräch.
Ein Podcast von SWR 3.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sehr gerne. Und du hast auch gleich das entsprechende Shirt dabei. Und ich sehe dort auf einem lila Shirt diese wirklich in Gelb oder Orange, Gelb-Orange, so eine sehr große Ameise und davor ein sehr kleiner Hirsch. Was bedeutet das?
Ja, also dieses Shirt zeigt die Vielfalt der Ameisen und wie wichtig sie eigentlich sind. Die Ameise ist ungefähr 3-mal größer als der Hirsch. Der Hirsch steht für alle Säugetierarten auf der Welt. Es gibt ungefähr 5000 Säugetierarten und 15.000 Ameisenarten, also 3-mal so viele.
Deswegen ist sie so groß. Mhm. Sehr lustig. So, Magdalena, du hast irgendwann für dich, obwohl du auf einem ganz anderen Weg warst, nämlich in Richtung Wirtschaft sollte es gehen, hattest irgendwann ein besonderes Erlebnis, das deine Liebe entfacht hat zu Ameisen über diesen Weg. Und wie faszinierend diese Ameisen sind, werden wir natürlich jetzt gleich sprechen. Wir wollen beginnen trotzdem mit dem berühmten Gedicht ganz kurz. Das kennst du natürlich. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Kennst du das gar nicht?
Nein.
Das ist nicht dein Ernst. Es ist von Ringelnatz. Aha. Und es ist ein ganz berühmtes Gedicht. Es ist ganz kurz. Du kennst es nicht?
Nein.
Also es heißt, in Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht.
Oh.
Das sind diese beiden Ameisen, die also von Altona aus im Prinzip nicht weit geschafft haben. Wäre es theoretisch möglich, dass eine Ameise es bis nach Australien schafft?
Also wenn sie das entsprechende Schiffsgefährt sich nimmt, dann wäre das schon möglich. Klar, warum nicht?
Stimmt. Neigen Sie dazu, auf Schiffe zu gehen? Gibt es da irgendetwas, was sie anziehen könnte?
Leider, ja. Also leider im Sinne von, also Schiffswege sind natürlich oft für invasive Arten, also für Arten, die sich ganz gut verbreiten können auf der ganzen Welt und dann an den Orten, an denen sie ankommen, vielleicht keine natürlichen Feinde haben. Die verbreiten sich oft auf unseren Transportwegen. Und Schiffe sind natürlich, waren die erste Möglichkeit, weite Strecken zurückzulegen. Und deswegen haben sich viele heute sehr bekannte invasive Ameisenarten auf dem Schiffsweg verbreitet.
Wie heißt die invasive Ameisenart, vor der wir gerade Angst haben in Deutschland?
Ja, die große Drüsenameise, Tapinoma magnum.
Ja, wo kommt die wohl her? Per Schiff?
Nicht ganz in diesem Fall, da wir innerhalb von Mitteleuropa wenig Seewege haben. Also diese Art kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, also aus dem südlicheren Mittelmeerraum, also Spanien, Italien und so weiter. Und hat sich dann oder verbreitet sich jetzt eben langsam in die kühleren Regionen, also gen Norden.
Ist sie ein Schädling?
Die Definition von Schädling ist immer so eine Sache.
Ja, denn für dich ist es so eine Sache, ja. Weil du als Ameisenforscherin mit solch großer Liebe zu Ameisen magst natürlich das nicht so aussprechen. Das heißt, wir müssen bei dir zwischen den Zeilen lesen. Wenn da jetzt ein anderer Gast sitzen würde, könnte der eventuell sagen, sie ist ein Schädling? Du nickst mit dem Kopf.
Also Schädling, also schädlich wahrscheinlich schon. Also sie fügt menschlichen Strukturen Schaden zu. Und sie fügt uns im allgemeinen Schaden zu, indem sie sich in Häusern ausbreitet, aber auch elektrische Leitungen anknabbert und solche Dinge. Und das führt natürlich zu Geldeinbußen, zu Problemen für uns Menschen als Gesellschaft. So könnte man das sagen, ganz diplomatisch.
Wenn du jetzt von einer solch invasiven Art hörst, und es ist damit zu rechnen, dass die auch bald es bis nach Österreich schaffen, ja, wo du zu Hause bist, in Wien zum Beispiel. Für dich ist das natürlich hochinteressant erstmal, oder?
Ja.
Sehe ich das richtig?
Ja, also, natürlich. Weil also für mich ist es immer spannend, weil Ameisen sind so klein. Ja, und bei Insekten generell, wir denken oft nicht daran, dass sie uns eigentlich auf Augenhöhe begegnen könnten. Und wenn dann so ein kleines Tier so einen großen Aufruhr auslöst, ist da doch ein Teil in mir, der sich denkt, wow, ist doch irgendwie beeindruckend, oder? Also so eine kleine Ameise, der wir eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit geben und die hat ein ganzes Land in Aufruhr.
Ja, also ich merke schon deine Begeisterung natürlich, ist jetzt auch keine Überraschung. Ganz kurz vorneweg gefragt, was machen Ameisen mit dir?
Also am besten kann ich das wohl erklären mit, wenn man etwas liebt, dann löst es etwas in dir aus. Also Ameisen lösen etwas in mir aus.
Ja.
Eine zu tiefe Liebe, ein Glücksgefühl. Ich kann das nicht gut beschreiben, was es ist. Aber ich habe das Bedürfnis, näher zu gehen, genauer hinzuschauen, sie sogar anzufassen und einfach möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Das bedeutet, das sind wahrscheinlich die Dinge, die man auch sagt über den Menschen, den man liebt.
Mhm.
Den schaut man gerne an und greift auch gerne an und verbringt gerne viel Zeit damit. Und das ist es eigentlich. Also es ist eine Liebe.
Ja.
Eine unerklärbare Liebe. Aber ich glaube, jede Liebe ist ein bisschen unerklärbar.
Wann hat dein Partner zuletzt das Gefühl gehabt, ich bin hier in starker Konkurrenz zu den Ameisen? Da ist so viel Liebe für Ameisen.
Hoffentlich gar nicht, den liebe ich nämlich auch sehr.
So, wir wollen mal deinen Weg einfach anschauen, der wirklich ein besonderer ist, denn du hast BWL studiert. Mhm. Dein Weg war im Prinzip vorgezeichnet, Unternehmensberatung. Du schreibst ja auch in deinem Buch, ich hatte eigentlich damit schon gerechnet, in einem Porsche zu fahren, viel Geld zu verdienen. Denn hier ist gerade in Wien, da ist etwas zu holen. Das ist mein Weg. Deine Eltern haben das Gleiche auch gemacht. Was warst du generell für eine Jugendliche überhaupt? Jetzt bist du so die Naturfrau. Aber damals, als die Wirtschaft BWL im Vordergrund stand, was warst du für eine Jugendliche vor der Liebe zu Ameisen?
Ganz anders. Also definitiv anders. Also ich war sehr geldorientiert, eher materialistisch orientiert. Es hat mir ein bisschen vielleicht die Tiefe gefehlt, die Tiefe, Dinge zu betrachten und auch vielleicht in Gesprächen. Also einfach eine Tiefe, würde ich sagen. Ja, also wenn ich da eben vorgreifen darf, die Ameisen haben mich auf den Boden gebracht. Also ich war nicht auf dem Boden, sondern ich habe mich in anderen Sphären, die eher kopflastig sind, vielleicht begeben.
Du bist den Ameisen dann im Prinzip das erste Mal über den Weg gelaufen. Also so ganz bewusst, als du in den USA warst, ja, auch im Rahmen deines Wirtschaftsstudiums noch, genau. Ich glaube North Carolina, war nicht North Carolina.
Das war Illinois, also es war ach, nur
das,
mein Auslandssemester,
ja,
also es war noch
richtig,
davor, genau. Ja.
Genau. Und dann hast du einen Vortrag miterlebt, dort an dieser Universität. Mhm. Beschreib ganz kurz, wie du den heute in Erinnerung hast, denn er hat dein Leben verändert.
Das ist richtig, ja.
Was du damals noch nicht wusstest.
Also ich habe ihn ja damals sehr bewusst gewählt, diesen Kurs. Also dieser Kurs hieß Animal Behavior, also das Verhalten der Tiere. Und ich habe mir da so vorgestellt, dass so wie eine Naturdoku und was da alles dahinter steht. Und ich meine, Naturdokus schaut man ja gern, habe ich auch immer gerne geschaut. Und ich habe mir gedacht, jetzt hast du die Möglichkeit auf einem professionellen Niveau hier eine Hintergründe zu erfahren. Ja, und so war es dann. Ich bin da hingekommen, ich war die einzige Wirtschaftsstudentin, ich war die einzige ausländische Studentin. Es waren ca. 100 amerikanische Studenten da drinnen. Und unsere zwei Vortragenden waren Ameisenexperten. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt wie Ameisenexperten. Ich wusste auch nicht, dass Ameisen und Insekten die Dinge tun, die sie uns dann gezeigt haben, dass sie tun. Von Sprünge ausführend zu Verteidigungsmechanismen. Also ganz interessant. Und das hat für mich zum ersten Mal einfach ein Interesse geweckt. Ein Interesse, also manchmal braucht es einfach so einen kleinen Spark.
Ja, na klar, kleine
also,
Funken.
Also wenn man das auch gar nicht kennt, diese Welt, und dann kommt man plötzlich mit der in Berührung, dann ist man so, oh, was ist das?
Ja, und du hattest es im Hinterkopf dann, bist du also erstmal zurück nach Wien.
Ja.
Hast dein BWL auch zu Ende gemacht?
Ja, habe ich.
Okay, gut. Aber parallel ein bisschen hier
genau,
am Museum,
ja.
Schon mal Workshops mitgemacht und dich... Oder ja. Weiß ich, ob das Workshop oder Projekte waren?
So. Ja, es waren Projekte. Also ich bin ans Museum gekommen. Also diese Liebe ist in Amerika entfacht. Und ich bin zurückgekommen und habe einfach beschlossen, dass ich alles über Ameisen lernen möchte, was es über Ameisen zu lernen gibt. Mhm. Und das war ein bisschen strange. Das war ein bisschen komisch für mein gesamtes Umfeld. Denn sie kannten mich alle anders.
Ja. Bei Bienen hätten sie es vielleicht noch verstanden, oder?
Wobei damals. Aber vielleicht, ja. Ja, wieso sagst du Bienen?
Na, weil Bienen, bei denen weiß man, wie faszinierend sie sind. Und Bienen sind irgendwie in unserem Bewusstsein. Mhm. Es gibt Filme auch über Bienen. Es gibt ganze Kinofilme über Bienen. Die sind uns bekannt als faszinierende Wesen. Bei den Ameisen ist das weniger der Fall.
Die Honigbiene dann auch.
Ja, jetzt kommt wieder die Sache hier. Die
genau.
Honigbiene.
Ja, die Honigbiene ist halt eben nur eine Art und natürlich ein wirtschaftlich bedeutendes Tier für uns.
Ja.
Das heißt, da ist entsprechend viel Aufmerksamkeit drauf. Wie viele Filme es damals über Wildbienen gegeben hat und wie bekannt Leuten war, wie wichtig und besonders die sind, das wage ich zu bezweifeln.
Okay, also es ist nur die Honigbiene. Du hast dich auf jeden Fall da voll reingeworfen mit ganzer Leidenschaft.
Ja.
Warst du vorher auch schon so ein leidenschaftlicher Mensch vor den Ameisen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, ich glaube schon, aber... Mhm. Da müsste ich wirklich jemanden fragen, der mich damals gut gekannt hat. Ich habe so dieses Ding, dass ich sehr im Moment bin, wie es mir momentan geht, wie ich momentan agiere, was mir momentan wichtig ist. Und ich so ein bisschen vergesse, wie es vor 5 Jahren war.
Okay.
Im Guten und im Schlechten.
Ja.
Das ist im Schlechten. Also im Guten ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie schlechte Zeiten vergisst. Aber ja.
Nein, es ist ja auch richtig gut, im Moment zu sein.
Also ich hoffe, dass ich so leidenschaftlich war, aber ich bin dankbar, dass ich es jetzt sein kann. Oder dass ich Leidenschaft bedeutet ja einfach nur Liebe zu leben und sie zu zeigen und das auch nach außen zu tragen.
Wie wichtig ist Leidenschaft im Leben? Nice to have oder mehr als das?
Also wenn Leidenschaft Liebe leben ist, dann ist es das Wichtigste auf dieser Welt.
Es ist auch immer schön, mit Menschen zu sprechen, die eine Leidenschaft für etwas haben, weil die etwas ganz Bestimmtes ausstrahlen.
Aber diese Leidenschaft hat ja wirklich jeder. Es ist nur die Frage, ob man da hineingeht. Weil es ist immer, also mich fragen ganz oft Leute, ich finde das so schön, dass du das hast. Ich hätte das auch so gerne. Ich bin mir sicher, dass du das hast.
Man muss es nur entdecken.
Richtig, das ist es. Genau das ist es. Und das finde ich eben das Wichtige. Und darüber habe ich auch in dem Buch geschrieben. Was ist der Unterschied zwischen einem Hobby und einer Arbeit?
Ja.
Wenn du etwas mit Leidenschaft machst, ist eine ganz eine andere Energie dahinter. Das heißt, etwas, das vielleicht schwerfällig ist, was nicht sehr viel Output bietet oder nicht sehr wirtschaftlich ist. Wenn du sowas mit Leidenschaft machst, ist es fast sichergestellt, dass du hier einen Output hast, dass viel passiert in kurzer Zeit, dass dir Dinge leicht fallen. Es ist eine ganz eine andere Energie. Das heißt, in Wahrheit hat jeder Mensch, und wenn wir jetzt ins wirtschaftliche Denken weitergehen, jedes Unternehmen ein wahnsinnig hohes Interesse daran, dass alle Mitarbeiter, alle Menschen, die hier etwas damit zu tun haben, ihre Tätigkeit mit Leidenschaft ausüben.
Mit wie viel Leidenschaft haben denn deine Eltern dann deine Pläne unterstützt, jetzt nochmal etwas komplett Neues anzufangen?
Genug, mit genug Leidenschaft. Nein, meine Eltern lieben mich und haben mich unterstützt dabei. Nicht unbedingt in diesen Anfangsphasen finanziell. Also mein Vater hat zum Beispiel gesagt, du hast dein Studium abgeschlossen, ich habe dich unterstützt bei diesem einen Studium, jetzt bist du auf dich gestellt. Und das fand ich voll in Ordnung. Also ich finde, das ist ein vernünftiger Zugang.
Ja.
Und somit habe ich es mir auch selbst organisiert. Ich hatte 5 Nebenjobs am Anfang, bis ich da irgendwie auf die Beine kam. Und das ging auch. Ja. Ich habe mich damals zwar nicht getraut, alles, was ich tue, in einen Kalender einzutragen, weil ich mir ziemlich sicher war, dass sich die Zeiten gar nicht ausgehen.
Was war da alles? Was hast du alles gemacht?
Also ich war am Naturhistorischen Museum. Ich habe dort an einem Forschungsprojekt mitgemacht. Da war ein bezahltes Forschungsprojekt. Genau, das hat sich ergeben. Dann gab es auch noch meine eigene Forschung. Also ich habe ja gelernt, österreichische Ameisen zu bestimmen. Wir haben an den ersten Projekten gearbeitet. Wir haben Ameisen aus den Philippinen eine neue Art beschrieben. Und dann zusätzlich hatte ich eine Assistenzstelle. Also ich war Assistentin für den Dr. Horst Asböck, der sehr bekannt ist am Museum. Also ich habe ihn unterstützt beim Abtippen seiner Manuskripte und wir hatten sehr, sehr nette Gespräche in dieser Zeit. Also es war ganz, ganz nett. Und zusätzlich habe ich damals natürlich auch noch meine Diplomarbeit abgeschlossen. Das heißt, ich hatte, und an der Uni habe ich auch noch Kurse besucht. So war das. Ich glaube, die Diplomarbeit hatte ich schon fertig, aber ich habe Biologiekurse an der Uni besucht.
Aber wir reden davon, wie du dein Geld verdient hast.
Ja,
und du
damals
erzählst von lauter ehrenamtlichen Sachen, lauter Sachen, die du aus Interesse gemacht hast. Aber wie hast du dich finanziert?
Viel Geld kam damals nicht rein, das stimmt schon, aber ich hatte ja keine großen Ausgaben zu dieser Zeit. Ich durfte damals ja noch zu Hause wohnen. Das war ja noch war gerade am Abschluss des Studiums. Da ging es ja gerade darum, wie machst du jetzt weiter? Also was wird der große Arbeitsschritt werden? Das heißt, die Assistenz für den Dr. Asböck und die Forschung am Museum, also dieses Forschungsprojekt, diese zwei Dinge waren bezahlt. Das heißt, ein bisschen ein Geld ist da schon hineingekommen.
Yeah.
Und damit habe ich auf der WU gelernt, gut gewirtschaftet.
So ist es. Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen, mache ich es jetzt als Hobby oder gehe ich es als Beruf an?
Ja, das ist sehr spannend, weil am Naturhistorischen Museum haben mir alle zuerst dazu geraten, mach es als Hobby. Weil Jobs gibt es keine, am Museum schon überhaupt nicht. Also eigentlich haben mir die meisten Leute geraten, mach's nicht.
Ja.
Ich fand das sehr frustrierend, weil ich mir gedacht habe, wenn du eine Tätigkeit ausübst und sie löst so ein Glücksgefühl in dir aus und sie macht dich so, sie gibt dir etwas.
Mhm.
Also auf Englisch sage ich immer, it adds something to your life.
Mhm.
Wie kann ich dem den Rücken kehren? Wie kann ich dann etwas anderes machen? Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Das heißt, ich habe gesagt, nein, ich möchte Ameisen hauptberuflich machen. Und dann wäre es total schön, wenn ich dann nebenbei noch ein Hobby haben könnte. Also, weißt du, was ich meine? Also es darf ja beides sein, nur weil mir gesagt wird, dass es nicht möglich ist, das als Hauptberuf auszuüben. Ja. Das ist ja verkehrt. Und es ist tatsächlich so, dass am Museum ehrenamtlich oder in Positionen, die nur nebenbei so bezahlt werden, viele Fachleute normale Tagesjobs haben, also Dayjobs haben. Mhm. Also die dann, wenn sie in Pension gehen, dann einfach mehr am Museum arbeiten, sonst in ihrer Freizeit. Und das sind Experten, das sind teilweise die Koryphäen in der ganzen Welt oder in ganz Europa, ganz Österreich, ja, je nachdem, was ihr Fachbereich ist. Und das finde ich eigentlich schon tragisch.
Es gab dann natürlich so kleine Expeditionen, die dann letztendlich diese Entscheidung für dich getroffen haben. Ja. Ich glaube, eine erste, von der hast du geschrieben, war von der Uni Wien. Wo ging es hin?
Nach Guatemala.
Mhm. Forschungsreise klingt jetzt erstmal eigentlich fast doch ein bisschen romantisch. Man geht irgendwo in die Natur, man darf einfach Ameisen beobachten. Eventuell wird man auch noch dafür bezahlt. Aber so ist es ja gar nicht. Beschreib eins mal ganz kurz, wie anstrengend, wie mühsam auch dieser Weg in diese verborgenen Winkel sein kann, wo man eben auch wirklich etwas Neues entdecken kann.
Also alles eine Frage der Perspektive. Wenn du sagst, das ist nicht romantisch, dann haben wir ein anderes Verständnis von Romantik.
Gut, also zu meinem Begriff von Romantik gehört zum Beispiel keine Machete.
Okay. Ja, also in meinem Begriff.
Habt ihr bestimmt gehabt, oder?
Ja, ja, klar.
Um euch den Weg durch den Dschungel zu bahnen.
Ja, ja, absolut. Dieser erste Weg nach Guatemala, das war eine Reise, die wurde über das Museum, über die Uni Wien ausgeschrieben. Und in der ging es eigentlich um etwas ganz anderes. Also es war nicht hier Ameisenexpedition nach Guatemala und ich so, perfekt, da möchte ich mit. Ja. Leider nein. Sondern es ging hier um eine ethnobotanische Exkursion. Es ging darum, die Maya dort kennenzulernen und die Heilpflanzen dort. Ich habe den Professor angeschrieben und hat gesagt, ich würde gerne mitfahren, aber ich würde mich gerne auf Ameisen konzentrieren. Und er hat gesagt, kein Problem, finde ich toll.
Ach echt, das
ich unterstütze dich.
Aber du bringst denen ja eigentlich nichts in dem Augenblick, wo du gar nicht an dem eigentlichen Projekt teilnimmst.
Ja, es war aber tatsächlich, es wurden keine Daten gesammelt auf dieser Reise. Okay. Also es war keine Forschungsreise im klassischen Sinne, sondern es war eher eine Studentenexpedition. Mhm. Also im Endeffekt wie ein Kurs vor Ort. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt ja nicht, weil für mich ist jetzt Ameisenforschen natürlich etwas, was sehr wild romantisch ist. Also ich gesagt, meine Gedanken waren immer bei Lara Croft und Indiana Jones und weiß ich nicht, die hier durchkämpfen musst. Und ich hatte als Jugendliche und als Kind panische Angst vor Spinnen und vor allem, was fliegt und sticht. Das heißt Bienen und Wespen. Und mit panischer Angst meine ich, das ist ziemlich intensiv. Also bei Spinnen habe ich Schreikrämpfe losgelassen und habe gezittert. Bei Bienen und Wespen bin ich dreimal ums Haus gejoggt. Also jetzt blicke ich auf das zurück und denke mir, das kann doch nicht sein. Okay. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Und wie dann die Liebe zu den Ameisen kam, war dieser Wunsch, mich mit diesen Tieren zu beschäftigen, hinzuschauen, anzugreifen, so viel stärker als diese Ekelgefühle, die ich davor hatte.
Und im Dschungel gibt es viele Spinnen.
Genau, das also, ist es nämlich. Also, ja.
Und die sehen nicht so harmlos aus wie
genau,
bei uns.
Genau. Und die große Frage war dann, ist das mein Weg und wäre im Dschungel so etwas ein Problem? Also wäre es jetzt für mich ein Problem, wenn hier alles Mögliche kreucht und fleucht, was jetzt nicht eine Ameise ist, wäre das ein Problem für mich?
Aber war es nicht.
Die Antwort hat sich sehr, sehr schnell ergeben. Nein, war es nicht. Ja, ja. Und das war auch für mich relativ überraschend. Also wie gesagt, wenn man diese Tiere einmal beginnt zu verstehen, ihnen auf Augenhöhe begegnet, ihnen auch vielleicht mit einer anderen Energie begegnet, also damit meine ich jetzt nicht etwas sehr Esoterisches, sondern einem Pferd, auf das hüpft man ja auch nicht zu und sagt, hallo, hier bin ich und du musst mich jetzt gern haben oder so, das macht man ja nicht, ja, sondern man begegnet dem Pferd sehr langsam, weil man weiß, es kann einem Schaden zufügen. Ja, das heißt, man hat einen gewissen Respekt. Warum glauben wir, dass es mit kleineren Tieren anders ist?
Und auf dieser Reise hast du dich verliebt. Beschreib diesen Augenblick.
Also auf dieser Reise...
Als du diese Ameise getroffen hast, die quasi, also oder Gattung, mhm. die wirklich dein Leben verändert hat. Beschreib also, mal diesen Moment.
Also die Liebe und diese klare Entscheidung fand schon vorher statt. Okay, das war damals schon in Amerika, aber in Guatemala ging es um diese Entscheidung, will ich meinen Lebensweg, also will ich meinen Weg in diese Richtung will ich da wirklich hingehen? Geht das wirklich?
Ja? Mit ganz wenig Geld unter Umständen
richtig, ja,
in
das
Zukunft.
Ist richtig, ne? Ja, so ist es ja. Also diesen Weg geht man nicht, weil man so viel Geld verdienen möchte und man glaubt, dass man damit reich wird. Das ist definitiv nicht so. Aber die erste Ameise bei diesem Kurs damals in Illinois, die wir gesehen haben und wo ich das erste Mal hellhörig geworden bin, das war eine Schnappkieferameise.
Ja.
Das ist die Schnappkieferameise, die schaut ja aus wie ein kleiner Hammerhai, wenn sie durch die Laubstreu marschiert auf der Suche nach Beute. Und wenn sie etwas findet, dann schnappen ihre ausgezogenen Beißwerkzeuge, also wie gesagt, wie ein Hammerhai, zu. Und das ist eine sehr, sehr schnelle Bewegung. Tatsächlich die schnellste Bewegung im Tierreich.
Ach.
Und das ist ein hörbares Klickgeräusch. Also das ist richtig laut, das ist richtig spannend. Und diese Ameise hat eben noch etwas Zweites in ihrem Repertoire, das sehr unerwartet war. Und zwar kann sie, weil dieser Mechanismus so schnell ist, wenn sie das gegen den Boden macht, rückwärts springen. Das heißt, das ist wie ein Klick, also wie eine Wäscheklammer, die man versucht, gegen etwas zu schließen und das kommt einem entgegen. Und so.
Und wie viel Zentimeter? Sogar 30 Zentimeter?
Ja, auf jeden Fall.
Was echt weit ist.
Ja, absolut, ja.
Also.
Und diese Ameise hat mich natürlich fasziniert ohne Ende, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass es sowas überhaupt gibt. Weil das ist es nämlich, wenn du in diese Insektenwelt schaust, wenn du in die Ameisenwelt schaust, du siehst plötzlich Dinge, wo du denkst, das muss doch ein Scherz sein. Also das kann doch nicht wirklich existieren.
Wie zum Beispiel was noch?
Ja, wie zum Beispiel diese Widerhakendornenameise. Am Museum, also mein Mentor, der Dr. Herbert Zettel, hat mir da mal an einem Abend irgendwie so jetzt zeige ich dir mal was, ein paar coole Sachen. Ja. Also ich meine, die österreichischen Ameisen sind auch sehr, sehr cool, aber ich zeige dir mal was Exotisches.
Die Deutschen sind aber auch cool.
Natürlich sind also, die Deutschen auch cool, selbstverständlich.
Ja, gut.
Und dann schiebt er mir eine Ameise unter das Binokular und das Mikroskop. Und die hat an ihrem Körper mehrere, wie Widerhaken, also wie so ein Fischhaken, gebogene Dornen.
Ja.
Und ich habe das angeschaut und habe mir gedacht, das kann es doch nicht geben. Warum gibt es sowas? Natürlich ist die erste Frage, wozu? Was macht man mit sowas? Da bleibt man ja überall hängen.
Ja, stimmt.
Ja, und tatsächlich ist die Frage teilweise mittlerweile beantwortet worden, aber sie war lange Zeit in meinen Forschungen. Also ich bin ja dann auch nach Borneo gereist, habe diese Ameise auch getroffen, was ein sehr schönes Erlebnis war.
Ich liebe den Ausdruck. Ich habe diese Ameise getroffen.
Ja, klar.
Wir waren verabredet und sie kam tatsächlich.
Ja, ich habe ja auch eine Ameisen-Bucketlist.
Ach, und wofür haben Sie diese Angelhaken?
Ja, und diese Widerhaken, also die Vermutung war, dass es als zur Verteidigung ist. Das heißt, wenn ein Fressfeind versucht, diese Ameise zu fressen, dann bleibt sie im Hals stecken. Und das habe ich auch tatsächlich mal in einer kleinen Experimentreihe versucht zu zeigen, aber das hat nicht so gut geklappt, wie viele Dinge oft nicht so gut klappen, weil ich da nicht den richtigen Fressfeind hatte und so weiter. Aber es war ein interessantes Experiment trotzdem.
Okay.
Aber ein paar Jahre später hat ein Team aus China, glaube ich, das mit einer Ameise und mit Fröschen konnte es zeigen, dass es tatsächlich so ist.
Okay.
Also, dass der Frosch Ameisen mit Dornen meidet.
Mhm.
Wenn die Ameisen aber keine Dornen haben, frisst er sie.
Okay,
ja.
Sehr schön. Und dann, also Guatemala, wir sind wieder bei der Schnappkieferameise. Hast du konkret nach der dir gesucht in Guatemala? Faszinierende?
Wo gibt also, es gibt sie weltweit in den Tropen und Subtropen.
Mhm.
Wusste ich, dass es sie dort gibt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich gehe auch manchmal ganz gerne blauäugig in Dinge hinein und lasse mich dann einfach überraschen, weil die Überraschung dann so viel süßer ist. Und in dem Fall war es ja keine Forschungsreise per se, wo man sehr gut vorbereitet sein muss. Aber das war mein erstes Erlebnis in den Tropen und ich bin da durchgestellt. Erstens einmal ist es mir dort gut gegangen, weil es geht nicht jedem gut in dieser Hitze und mit körperlicher Anstrengung. Also es ist einfach etwas, das man bedenken muss und für mich, also für meinen Körper passt das Klima einfach gut.
Mhm.
Das heißt, ich konnte mich auf andere Dinge konzentrieren.
Und dann kriegst du da auf dem Boden rum die ganze Zeit, auf der Suche nach Ameisen.
Das kann nicht sein, aber der Blick ist immer gegen Boden gerichtet.
Ja.
Also das schon, ja. Aber es gibt ja auch Ameisen auf Baumstämmen und am Blattwerk und so. Also eigentlich überall. Auch manchmal fallen sie einfach auf dich herunter. Also,
du gehst aber nicht schon mit einer Lupe quasi und schaust auf den Boden.
Nein, also die zwei Dinge, die ich gedacht habe, dass Forscher ganz dringend brauchen und tatsächlich sie nicht so dringend brauchen, sind eine Lupe bei allem, was sie tun, und eine Pinzette. Okay. Also ich war auch der Überzeugung, dass man Ameisen, bevor ich eine Ahnung hatte, dass man Ameisen mit der Pinzette fängt. Mhm. Probier das mal.
Aha, ist schwer.
Sehr schwer. Also ist auch nicht sehr praktisch. Also da gibt es viel, viel bessere Methoden.
Nämlich? Also nur ganz kurz?
Ja, klar.
Mit den Fingern? Kann man selber?
Mit den Fingern kannst du sehr gut. Du musst einfach nur lernen, dass du die Hand, also dass du deinen Grip nicht so fest zumachst. Ja. Also vielleicht am Anfang zerdrückst du mal eine Ameise, aber dann lernst du, wie fest du die Hand zumachen kannst oder den Finger zumachen kannst. Okay. Also es ist eine Übungssache.
Okay.
Und den Exhaustor. Oder Ameisenstaubsauger.
Ein Staubsauger.
Ja. Also es ist ein ganz simples Prinzip. Also man saugt mit dem Mund an und man saugt in ein Gefäß hinein. Es ist ein Netz dazwischen, also dass das angesaugte Tier nicht in den Mund hineingesaugt wird, sondern in ein Netz, und dann ist ein Behälter drinnen. Also es ist ein ganz simples System, ein Staubsaugerprinzip im Endeffekt.
Kann man selber basteln, ne?
Kann man selbst basteln, mache ich in meinen Workshops auch. Mhm. Also ich habe ja verschiedene Angebote, aber da bastle ich das auch, und das finden die Kinder und die Erwachsenen. Ich sage immer Kinder, weil oft entwickelt man Dinge für Kinder und dann macht man diese Dinge mit Erwachsenen und denen gefällt das genauso, wenn nicht mehr. So. Das ist immer witzig, ja. Also da spreche ich auch gerne alle Altersgruppen an damit.
Deine erste eigene Schnappkäferameise.
Ja, genau. Also wir haben da gerade Rast gemacht und ich habe einfach auf den Boden geschaut und plötzlich läuft eine Schnappkäferameise. Also das war halt,
die erkennst du aber auch sofort.
Ja, die erkennst du sofort. Das ist wirklich sehr, sehr markant.
Okay.
Also wie gesagt, diese langen, ausgezogenen Beißwerkzeuge, das hat eigentlich keine andere Ameise. Mhm. Sie ist auch relativ groß, also es gibt zwar kleinere auch, aber circa 1 Zentimeter. Das heißt, es ist schon ganz gut sichtbar, und ich wusste ja, wonach ich suche. Ich habe ja natürlich die ganze Zeit nach Ameisen gesucht, eh klar. Ja, ja, und dann habe ich die gesehen und es war so eine Momententscheidung und ich bin da, weiß nicht, Kopf voran hingetaucht, ja, und habe diese Ameise geschnappt und habe sie tatsächlich erwischt. Weil manchmal ist es ja so, wenn man, hatte ich einen Exhauster dabei bestimmt, aber ich hatte ihn gerade nicht umhängen. Also ich konnte da gerade nicht in die Richtung navigieren. Das waren auch meine ersten Erfahrungen so in den Tropen. Und da kann es dann durchaus sein, dass du mal ein Tier siehst, eine Ameise siehst, und dann siehst du die nie wieder. Ja, also weil du nicht weißt, dass du musst schnell sein.
Und du redest von der Gattung, nicht von dieser einzelnen.
Von der Art zum Beispiel, ja. Ja, ja, natürlich. Also, dass du die Einzelne nicht nochmal siehst.
Komm, die sieht man nie wieder.
aber trotzdem ist es dann einfach wichtig, schnell zu sein. Und ja, und das habe ich gemacht. Ja. Und ich habe sie erwischt und dann habe ich sie in der Hand gehabt. Und das war halt für mich ein unfassbares Erlebnis. Also es war für mich einfach, das war die Ameise, die ich da in Amerika auf dem Bildschirm in diesem Film gesehen habe, die das ausgelöst hat. Und dann halte ich sie in der Hand und sie ist da und sie ist echt. Und dann bin ich von meinen Mitreisenden auf und ab gehüpft und habe gesagt, oh Gott, schaut, das ist eine Schnappkäferameise. Schaut, was die kann. Ja.
Die anderen,
Ja, also es ist, also, wie gesagt, es braucht immer ein bisschen, aber manchmal lassen sich ja andere schon auch anstecken.
Was hast du mit dieser ersten Schnappkäferameise gemacht dann?
Ich glaube, die habe ich gesammelt. Also es war ja eine Sammelreise für mich. Das heißt, ich komme ja aus dem Museumskontext. Ich habe, glaube ich, damals auch fürs Museum speziell gesammelt. Oder nein, Guatemala glaube ich noch nicht. Das habe ich dann später. Aber es gibt ja in Museen immer spezielle Sammlungsreisen, um die Sammlungen im Museum aufzufrischen, damit wir wissen, was es gibt.
Ja. Kurze Frage. Auf dem Weg zurück nach Wien in dem Fall, braucht die was zu essen? Oder
ach so, nein, da haben wir uns jetzt falsch verstanden.
Ich verstehe. Sie wird dann aufgepiekst.
Ja, naja, klar.
Als also, Forschungsobjekt.
Also es ist so, in Museen hast du eher keine lebenden Tiere, sondern das ist eher tote Tiere, Präparate. Hier geht es darum, die Vielfalt auf der Erde zu dokumentieren, damit wir auch ein Verständnis dafür haben, wie sich Klimaregionen, also wie sich das Klima verändert, welche Tiere wo wann vorgekommen sind. Diese Aufsammlungen werden aber natürlich von einer Fachperson gemacht.
Natürlich.
Das heißt, man sammelt jetzt nicht das letzte Tier seiner Art oder ihrer Art und dann gibt es das Tier nicht mehr. Also das macht man natürlich nicht. Bei Ameisen ist der große Vorteil, wenn man Ameisenarbeiterinnen sammelt, weiß man, dass das eine von sehr, sehr vielen ist.
Ja.
Das ist ein bisschen günstig, sage ich einmal. Also wenn man fürs Museum sammelt und wenn man da auch Präparate aufnehmen muss.
Ich habe einen Artikel gesehen in der New York Times und du hast ja geforscht dann zu diesen Schnappkieferameisen. Ja. Und du hast, ich glaube, als Erste etwas nachgewiesen, was diese Ameise nämlich auch kann. Nicht nur zurück sich katapultieren, sondern in bestimmten Fällen, sie kann nach vorne springen. Mhm. Wie schwer ist es gewesen, denn das hatte bis dato noch keiner geschafft, das nachzuweisen. Wie bist du vorgegangen?
Ja, also das ist eine spannende Geschichte. Oft ist es so in der Forschung, dass du zwar mit einem Plan und mit Ideen und Vorstellungen hineingehst und sagst, das möchte ich erforschen, das interessiert mich, und dann kommt es ganz anders. Und in diesem Fall war es auch so. Also zu diesem Zeitpunkt war ich in Borneo, also Borneo, meine zweite große Liebe, neben den Ameisen, weil es ein unglaublich schöner Ort ist.
Und deinem Partner.
Korrekt, absolut.
Also, natürlich.
und in Borneo war ich eigentlich, um Schnappkieferameisen zu sammeln, also an möglichst vielen Orten. Es ging hier um genetische Analysen, also sind es unterschiedliche Arten. Und ich war damals mit meiner guten Freundin, mit der Syria Lejao, war ich da unterwegs. Die ist dort Parkmanagerin gewesen, und die hat mich da auf meinen Forschungsreisen auch begleitet. Und wir sitzen so und sammeln Ameisen, und plötzlich sagt sie zu mir, was macht denn die da? Was, hast du es gesehen? Und ich schaue so hin und denke mir, aha, die springen vorwärts. Ich gesagt, das machen die eigentlich nicht.
Und du hattest alles gelesen über die natürlich.
Ja klar,
das hatte
die springen
noch nie
rückwärts.
Einer beschrieben.
Nein, wir wissen, dass sie mit den Mandibeln, also mit den Beißwerkzeugen, rückwärts springen können. Mehr war nicht bekannt. Springen unter Ameisen, vorwärts springen unter Ameisen, ist nicht sehr häufig verbreitet. Es gibt ein paar sehr spezialisierte Arten, die das machen. Aber die Schnappkieferameise gehört definitiv nicht dazu.
Die sogenannte Stabhochspringerameise, die kann das.
So ungefähr, ja. So ungefähr. Ja, auf jeden Fall haben wir das beobachtet. Und das ist, zuerst glaubst du mal, du siehst nicht richtig. Also zuerst glaubst du, dass das muss falsch sein, weil man kennt das ja nicht. Dann habe ich das aber dokumentiert, habe Videos davon gemacht und habe gesagt, ganz klar. Ich habe sogar noch Kollegen im Feld irgendwie kontaktiert, habe gesagt, gibt es das oder gibt es das nicht? Nein, definitiv unbekannt. Weil du bist ja auch also am Anfang mitten in deinem Studieren, in deiner Doktoratskarriere. Das heißt, du bist ja auch sehr, sehr unsicher, wie du dich verhältst, wenn du jetzt hier etwas deiner Meinung nach komplett Neues findest. Das heißt, du gehst mal davon aus, vielleicht habe ich ja nicht recht. Ja. Aber in dem Fall war es so.
Und man konnte aber auch sicher gehen, dass sie sich jetzt nicht doch auch mit diesen Greifwerkzeugen.
Genau, und das ist jetzt das Allerwichtigste,
ja.
Weil da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das dokumentieren kann, um das zu zeigen. Und ich habe mich für eine feldfreundliche entschieden, nämlich habe ich ihre Beißwerkzeuge zusammengeklebt. Aha. Sie konnte sich danach wieder lösen, also es geht.
Ja,
aber sie sind sehr gut darin. Und wenn sie dann noch springen kann, dann ist klar, dass es mit den Beinen ist. Und so war es auch. Und so habe ich das dokumentiert.
Wie kompliziert ist es überhaupt, neue Arten noch zu entdecken? Also es gibt jetzt schon 15.000. Sind 15.000 dokumentiert?
15.000 haben einen Namen.
Okay.
Es sind definitiv mehr.
Wie schwer ist es, eine neue zu entdecken? Man muss ja sofort mit dem Auge auch sehen, da ist ein Merkmal, das gibt es noch bei keiner anderen der 15.000. Eine unendliche Plackerei?
Ja, also wie schwer ist es zu wissen, dass es neue Arten gibt, dass ich eine neue Art vor mir habe? Gar nicht so schwer.
Oh.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Museum, also ich gehe heute ja auch noch ins Museum, wenn ich hier in der Sammlung arbeite, gibt es dort sehr, sehr viele neue Ameisenarten, die darauf warten, beschrieben zu werden. Wenn ich nun aber so eine neue Ameisenart dem Prozess nach publizieren und beschreiben möchte, das ist taxonomische Arbeit, das ist sehr, sehr langwierig. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig und mühsam. Warum ist es schwierig und mühsam? Weil ich viele Individuen dieser Ameisen brauche, weil ich diese Ameise gut mit nahe verwandten Arten oder nahe ähnlich aussehenden Arten vergleichen muss. Das heißt, ich muss mir sehr, sehr viele Dinge ansehen. Diese anderen Arten, also es gibt ja von jeder Art ein Individuum, das der sogenannte Typus ist. Also anhand von diesem einen Individuum wurde die Art beschrieben. Und wenn ich jetzt ganz sicher gehen möchte, ist das jetzt diese Art, dann müsste ich eigentlich mir dieses eine Individuum, das in irgendeinem Museum auf der Welt ist, anschauen. Mhm. Ja, also da hörst du schon vielleicht diese logistische Schwierigkeit daraus. Das heißt, du musst entweder viel reisen, dir Dinge schicken lassen. Teilweise mittlerweile geht es auch mit Fotos. Aber da ist viel Arbeit. Dann wäre es natürlich schön, wenn du auch noch genetische Analysen dazu machen kannst, wenn das Geld vorhanden ist. Also es gibt sehr, sehr viel, das du hier beschreiben musst. Es ist eine Wochen, Monate in größeren Gruppen, wenn du viele neue Arten beschreibst, jahrelange Arbeit.
Ja, und dennoch hast du schon mehrere Erstbeschreibungen gemacht. Wie viele sind es? 10, 12?
12, glaube ich. Oder
12
so,
Erstbeschreibungen.
Ja, ich glaube, ja.
Und es gibt eine Ameise, die ist auch nach dir benannt.
Ja.
Die hast du aber nicht selbst entdeckt.
Die habe ich nicht selbst beschrieben.
Denn so eitel erscheinst du mir nicht. Gethel. Also niemand würde nach sich selber eine Ameise benennen, oder?
Also es wäre total interessant zu wissen, ob das schon mal jemand gemacht hat, aber es ist verpönt.
Oder hat man seinen Ruf ruiniert dann in der Arbeit? Die Forschergemeinde.
Eigentlich schon.
Okay, wie kam denn die Ameise zu deinem Namen?
Ja, also diese Ameise kam zu meinem Namen, weil ich sie gefunden habe, weil ich sie gesammelt habe und weil meine Kollegen sich genau eben mit dieser Gruppe beschäftigt haben und innerhalb von dieser Gruppe herausgefunden haben, oh, da ist eine neue Art, oh, die Magdalena hat die gesammelt. Die benennen wir doch in ihrer, zu ihren Ehren.
Die Diakama Magdalena, genau, so heißt sie dann. Ja, was war denn zum Beispiel neu an dieser Art?
Also dazu müsste ich mir jetzt auch ganz genau diese Publikation durchlesen.
Ja. Das aber was kann es sein? Also man denkt ja, 15.000 Unterschiede. Reicht das, wenn ein kleines Gen irgendwie anders liegt? Oder ist es immer etwas, was zumindest unter dem Mikroskop auch sichtbar ist?
Ach, da stellst du eine weitgehende Frage. Ja. Also sowohl als auch. Es ist natürlich schön, wenn es äußerliche Unterschiede gibt. Wenn diese äußerlichen Unterschiede sehr gut zu sehen sind. Oft sind es Haare, die an einem Ort anders sind. Also am Kopf zum Beispiel sind mehr Haare bei dieser Art und weniger Haare bei der anderen Art. Eine gewisse Struktur der Dornen am Brustteil der Ameise ist zum Beispiel so gebogen oder hinaufgebogen oder weiter so gebogen. Die Farbe kann unterschiedlich sein. Aber es kann auch passieren, und bei der Diakama zum Beispiel weiß ich es gar nicht genau, das ist eine wahnsinnig spannende Gruppe, also die haben so dicke Rillen. Und diese Rillen, die schauen aus wie ein Fingerabdruck. Also die haben so ein Muster wie ein Fingerabdruck. Und ich vermute, weil ich weiß, dass in dieser Gruppe das Unterschiede sind, dass dieses Rillenmuster unterschiedlich ist.
Ja. Also und dann ist es aber auch gleich schon eine andere Gattung. Nur weil das Rillenmuster unterschiedlich ist.
Eine andere Art.
Eine andere Art.
Also du kannst dir das einfach vorstellen als unterschiedliche Stufen.
Ja.
Also so wie innerhalb deiner Familie ist man näher miteinander verwandt und dann die Cousins sind ein bisschen weiter miteinander verwandt und man hat vielleicht nicht denselben Nachnamen. Das wären dann so die Gattungen und dann geht's hinunter. Also zum Beispiel, die Gattung wäre da Diakama.
Ja.
Und die Gattung Diakama, die haben alle dieses Rillenmuster, dieses ganz intensive.
Ja.
Und dann innerhalb dieser Gattung gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, wie zum Beispiel die Diakama Magdalena. Und da schaut das Rillenmuster zum Beispiel einfach so aus.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du dieses Rillenmuster irgendwie in Form einer Kette oder sowas um den Hals trägst.
Ach, das wäre schön.
Wieso? Kannst du doch machen oder nicht?
Sicher.
Schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Für dich.
Also ein Kollege von mir tatsächlich in Amerika, der ist auch Designer und der hat tatsächlich anhand von Ameisenmustern Polsterdesigns und verschiedene Stoffdesigns gemacht und er hat auch Diakama-Muster verwendet. Also so weit hergeholt ist das nicht, was du da sagst.
Aber deins noch nicht.
Aber meins noch nicht, das stimmt. Ja, macht das ja.
Kommt auch. Ihr Ameisenforscher seid auf jeden Fall sehr kreativ beim Benennen von Ameisenarten. Was haben wir da zum Beispiel? Also ich weiß, es gibt die Piratenameise zum Beispiel.
Also traditionellerweise vielleicht nicht so kreativ im Benennen. Aber wie ich dann in die Ameisenwelt hineingekommen bin und die Möglichkeit hatte, meine erste Ameisenart zu beschreiben, da habe ich gleich gesagt, so, jetzt da geben wir dir einen coolen Namen.
Die ist auch von dir sogar.
Die Piratenameise ist von mir, ja. Die habe ich beschrieben. Die erste Ameise, die ich beschrieben habe.
Also die erste. Mhm. Was macht denn die Piratenameise zur Piratenameise? Ist sie bösartig?
Nein.
Ändert sie Schiffe?
Ja.
Hat sie ein Holzbein?
Ich sehe, wo du da hingehst mit den Piraten und das ist auch sehr, sehr nachvollziehbar. Damals war mein Gedanke zu Piraten ein wesentlich romantischer. Es war nämlich damals ein gewisser Film, gerade sehr modern. Mhm. Fluch der Karibik, sagt dir wahrscheinlich etwas.
Ja, klar, natürlich.
Und den fand ich damals sehr, sehr cool. Aber der Grund, warum ich diese Ameise, warum ich da inspiriert war, also das ist eine Gruppe von blauen Ameisen. Und diese Ameise ist grünlicher, also diese neue Ameisenart, sie ist grünlicher, sie ist größer und irgendwie so ein bisschen gröber, so ein bisschen rougher. So. Und sie ist von den Philippinen. Und ich wusste auch zu diesem Zeitpunkt, dass Piraten in dieser Region ein Thema sind. Okay. Das heißt, es ist auch nicht so weit hergeholt. Okay. Ich habe mir gedacht, von ihrem Aussehen her passt das. Und es ist ein interessanter Name, weil ich gerade eben von Piraten, also von Fluch der Karibik inspiriert war. Und das war dann meine Inspiration. Weil normalerweise benennst du eine Art nach, wo sie gerade herkommt oder nach einer Person. Und wenn das aber alles, wenn es da jetzt nichts gibt, was so speziell ist bei dieser einen Ameise, dann kann man ruhig einen interessanten Namen vergeben, den man sich gut merken kann.
Wo wird denn das eingereicht? Also wer ist denn Herr über diese Datenbank, die dann für alle Forscher auf der ganzen Welt gilt? Also wer registriert das?
Also es gibt ja den Publikationsprozess. Also natürlich, wenn du eine neue Art beschreibst, musst du das zuerst publizieren, musst erklären, warum das eine neue Art ist. Also hier ist das Fingerabdruckmuster so und so, bei dieser ist es so, wir können das sehr klar zeigen. Wir haben uns 100 Ameisen hier, hier und hier angesehen. Also das muss man sehr detailliert dokumentieren, das wird eingereicht. Im Peer-Review-Prozess wird das von Kollegen aus dem Bereich, also auch aus der Taxonomie, idealerweise Ameisen, angesehen. Die geben Kommentare dazu ab, die sagen, da hätte ich gern, dass ihr euch ein paar mehr Ameisen anschaut oder das soll ein bisschen anders sein oder da, dem stimme ich nicht ganz so. Oder sie sagen, das finden wir gut. Und dann wird das bei einem, also bei einer Fachzeitschrift, eben bei einem Journal eingereicht. Also der Editor holt, also der wie heißt der dann, der Verleger, Editor,
ja.
Schaut sich das an, schaut sich die Kommentare von diesen Reviewern an und sagt dann, okay, wir publizieren das. Und damit wird es dann eine neue Art, ein neuer Name. Dann gibt es auch noch eine Datenbank, wo diese neuen Artnamen eingereicht werden. Aber der Publikationsprozess ist eigentlich das Wichtige.
Okay.
Weil der zeigt, das ist ja eine Forschung.
Ja.
Das ist eine wissenschaftliche Arbeit. In dieser wissenschaftlichen Arbeit habe ich gezeigt, das ist eine neue Art.
Dann wollen wir doch mal wirklich eintauchen in die faszinierende Welt dieser Ameisen. Was sie alles können. Denn sie leben ja in wirklich hochkomplex organisierten Kolonien. Also Dinge, von denen wir ja nicht die Hauch eine Ahnung haben, was sie alles können. Vielleicht können wir mal ein paar spezielle Arten herausgreifen als allererstes. Zum Beispiel, was ist mit der roten Feuerameise? Also das ist ja auch eine bekannte,
ja.
Ne, auch ein besonderes Exemplar.
Ja.
Was ist faszinierend an der?
An der roten Feuerameise, das ist die rote importierte Feuerameise, die ist eine invasive Art, ein Riesenproblem in Nordamerika, also in ganz Nordamerika eigentlich. Und ist mittlerweile auch bei uns in Europa angekommen, also in Sizilien. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig faszinierende Ameise. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien, Argentinien, also so aus dem Regenwald dort und lebt in Überflutungsgebieten. Und wenn du in einem Überflutungsgebiet lebst, musst du natürlich irgendeine Strategie haben, wenn dein ganzes Nest und du hast Millionen Individuen oder vier oder hunderttausende starke Individuen starke Nester.
Ja.
Was du machst, wenn das jetzt geflutet wird. Und diese Ameise, die Feuerameise, die bildet ein Floß.
Ja.
Das heißt, die macht ein lebendes Floß, die hängen sich aneinander, schließen Luftbläschen mit ein, also dass sie da auch nicht sterben, die unten sind, und können so herumfloten. Also auf dem Wasser, und das kann wochenlang sein, bis sie wieder an Land kommen. Und da wird die Brut, die Königin oder mehrere Königinnen, je nachdem, es gibt bei den Feuerameisen beides, die wird da im Inneren dieses Floßes gut geschützt gehalten und ja.
Also es ist nicht so, rette sich erstmal wer kann und hier komm, schnell mal unterhacken mit dem Nebenmann. Gleichzeitig wird natürlich auf die Königin geschaut, dass die erstmal ihren Arsch in Sicherheit hat.
Naja, die Ameisen sind ja wie ein Superorganismus.
Ja.
Das heißt, eine Ameisenkolonie, also eine einzelne Ameise kann man nicht als Individuum, so wie man jetzt sagt, eine Eidechse oder so etwas, ein einzelnes Individuum, sondern die einzelne Ameise macht ja nur Sinn als Teil ihrer Kolonie. Das können wir uns vorstellen wie in unserem Körper. Jede einzelne Zelle ist als einzelne Zelle oder ein einzelnes Organ, macht wenig Sinn.
Ja.
Es kann nur funktionieren und arbeiten, wenn alles zusammenarbeitet.
Ja.
So ist es bei den Ameisen, denn wir haben bei den Ameisen hier eine Arbeitsteilung. Das heißt, es gibt die Arbeiterinnen, die keine Eier legen, aber die die Aufgaben, die in der Kolonie anstehen, erledigen. Die Königin, die die Eier legt und die einzige ist, die die Eier legt. Und dann die Männchen, die zum Befruchten da sind. Also die nur zur Paarungszeit vorkommen, geflügelt sind und dann in dem Hochzeitsflug die Jungköniginnen begatten, damit die Kolonie weitergehen kann, also dann nächste Neststandort.
Was und passiert dann mit den Männern danach?
Ja.
Sterben.
Ja.
Erkennt man
also
ja
sie
aus
fallen
der
jetzt
Natur.
Nicht tot um, ja.
Ja gut, je nachdem, wie lange der Akt gedauert hat oder so.
So ungefähr, nein, also das ist, so ist es nicht. Ja, die werden Nahrung für andere Tiere, was aber ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, ja.
Also das ist diese Arbeitsteilung.
Ja.
Auf jeden Fall bei der roten Feuerameise ist das Ganze sehr ausgeprägt.
Ja,
ja, ein genau
so. Ja. Und da ist es auch wirklich so, dass sich die Ameise merkt, an welcher Stelle im Floß sie ist. Das heißt, wenn das Floß wieder gebildet wird, ist sie wieder an dieser selben Stelle.
Das lässt sich doch alles nicht erklären.
Das ist ein Wahnsinn, gell?
Oder wie dieser Organismus sich zusammensetzt, also Superorganismus, wie das funktioniert. Sind es magnetische Wellen? Sind es Gerüche, sind es Düfte? Was kann man sagen über diesen Superorganismus? Wo ist der Ansatz einer Erklärung?
Naja, also das, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel magnetische Felder und Düfte, die haben ja was mit Kommunikation zu tun. Kommunikation ist aber ganz wichtig im Zusammenleben und im Funktionieren. Bei den Ameisen ist es so, dass immer die Frage ist, woher wissen die? Woher wissen die, was zu tun ist? Woher wissen die, dass dieser Gang hier in exakt diesem Winkel gegraben werden muss, weil das der exakte Winkel ist, der den wenigsten Arbeitsaufwand oder den wenigsten Energieaufwand beim Hinaufgehen machen die Blattschneider-Ameisen übrigens.
Ja.
Ameisen sind selbst organisiert. Das heißt, eine Ameise hat eine biologische Programmierung, genauso wie auch wir eine biologische Programmierung haben, weil wir wissen ja, was wir zu tun haben.
Mhm.
Nahrung suchen, Kühlschrank öffnen, so ungefähr. Aber wir wissen, was zu tun ist, wenn wir etwas verspüren. Das ist in uns drinnen programmiert. Ich habe Durst, ich muss Wasser trinken.
Ja.
Und genauso ist es bei der Ameise. Die hat eine Reihe von Reizen und die weiß einfach ganz genau, wenn dieser Reiz kommt, da liegt jetzt eine Larve. Das ist wichtig, die muss ich schützen. Die muss sofort zurück in die Brutkammer.
Mhm.
Wir brauchen ein Nest, ich weiß, wie hier zu graben ist. Was genau diese Programmierung ist, also die aufzuschlüsseln im Detail, zu sagen, oh, das und das und das und das wissen die Ameisen. Nein, das haben wir nicht aufgeschlüsselt. Denn wir haben die Kommunikation mit keinem anderen Lebewesen aufgeschlüsselt.
Mhm.
Was ja faszinierend ist.
Haben wir überhaupt die Kommunikation unter Menschen aufgeschlüsselt?
Ich weiß, das kommt ganz oft, wenn ich darüber spreche.
Oder?
Ja,
ist
ja
das
ganz
die
interessant.
Frage.
Absolut, ja. Ja, und es ist ja ganz oft so, dass Intelligenz mit Kommunikation einhergeht. Das heißt, wenn wir mit etwas nicht kommunizieren können, dann betrachten wir es als weniger intelligent. Und das können wir tatsächlich innerhalb unserer eigenen Art sehr gut beobachten. Aber es zählt natürlich auch zwischenartlich. Das heißt, wir können mit etwas nicht kommunizieren. Das bedeutet, es muss mal grundsätzlich weniger intelligent sein als wir.
Ja,
ja, es ist, da ist aber natürlich ein riesengroßes Problem in diesem Denken drinnen.
Ich wette, du würdest sagen, die Ameisen sind letztendlich intelligenter als die Menschen.
Es ist, also halte ich für durchaus möglich.
Okay.
Ja, beziehungsweise dieses ganze Pflanzennetzwerk, Pilznetzwerk. Wie gesagt, es geht ja bei Pflanzen geht es ja weiter. Also da ist ein Wissen und eine Kommunikation auf einer so anderen Ebene wie der, die wir verwenden oder der wir uns bedienen.
Ja. Du hast die Blattschneiderameise gerade erwähnt.
Ja.
Ist deren Aufgabe, Blätter zu schneiden vor allem? Haben die vorne Geräte, Werkzeuge, mit denen sie einfach Blätter sehr gut schneiden können und auch transportieren können? Oder sind da wieder andere Ameisen für verantwortlich?
Also die Blattschneiderameisen, sie sind wirklich eine der faszinierendsten Ameisengruppen, also es sind mehrere Arten, die zu den Blattschneiderameisen gehören, da sie etwas gemacht haben, das wir Menschen noch nicht so lange machen, nämlich Landwirtschaft. Also Blattschneiderameisen seit, die genaue Millionenanzahl weiß ich jetzt nicht, ob das nicht schon recht früh war. ich will sagen, nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind, hat das begonnen. Also vor circa 66 Millionen oder 63 Millionen Jahren haben Ameisen, also die Vorfahren der Blattschneiderameisen, begonnen, Landwirtschaft zu betreiben, indem sie die Blätter sammeln, die Blätter als Substrat dienen. Das heißt, diese Blätter werden zerkaut. Das heißt, sie machen sie im Endeffekt zu Erde oder zu Humus, könnte man sagen. Und darauf bauen sie einen Pilz an. Und dieser Pilz ist ihre Nahrung. Das ist genauso wie wir Karotten und Gemüse im Garten anbauen, bauen diese Ameisen den Pilz an. Und Blattschneiderameisen haben ganz viele unterschiedliche sogenannten Kasten. Das nennt man bei Ameisen so. Das heißt, es sind Arbeiterinnen, die unterschiedlich aussehen, also Arbeiterinnenkasten. Das heißt, es gibt, wenn man im Pilzgarten arbeitet, das ist dort sehr, sehr eng und sehr, sehr klein, da braucht es ganz kleine Arbeiterinnen, ja, und die gibt es auch. Und dann gibt es größere Arbeiterinnen, die lange Beine haben, damit sie den Weg vom Baum, wo sie die Blätter geschnitten haben, wo die Blätter geschnitten wurden, dass sie das zurücklegen können, relativ schnell. Dann gibt es mittelgroße Ameisen, die auf den Blättern, die zurückgetragen werden, reiten. Und das machen sie, wie wir mittlerweile wissen, weil es gibt Fliegen, also Buckelfliegen, Vorriden, die versuchen, also die schwirren so um die Ameise herum und versuchen, ein Ei in ihre Kopfkapsel hineinzulegen.
In die Kopfkapsel von der Ameise?
Von der Ameise, die das Blatt trägt.
Ja.
Ja. Und dann entwickelt sich die, also die, dann werden die zu Zombies und das ist eigentlich sehr makaber. Und dann fallen ihnen die Köpfe ab und dann kommt da die Fliege heraus. Und damit das nicht passiert, haben sie eine kleine Wächterameise, eine Wächterin, die auf dem Blatt reitet und Ausschau hält. Und dann gibt es noch die Ameisen, die Blätter schneiden, also die wirklich also das ganz effizient machen. Und dann gibt es noch ganz große, die die Kolonie verteidigen. Also die kommen heraus, wenn man die Kolonie stört, das sind dann die richtig großen Brummerinnen.
Und da sind auch die Selbstmörderameisen dabei?
Das ist wieder was anderes.
Weil das habe ich noch aus einem vorherigen Gespräch mal in Erinnerung, dass die sich selber in die Luft sprengen, um einem Feind, der gerade anrückt, Schaden zuzufügen und die eigene Kolonie zu schützen. Wie nennt man die offiziell?
Die explodierenden Ameisen oder ganz liebevoll Kamikaze-Ameisen genannt.
Okay. Und diese Blattschneiderameisen, die können dir sogar als Mensch wehtun?
Ja, also ich meine, jede Ameise, die ein bisschen größer ist und wo die Beißwerkzeuge eine gewisse Größe erreichen, die natürlich auch, ja natürlich, also ich habe mich von einer Blattschneiderameise auch schon mal beißen lassen, das war ein spannendes Erlebnis, weil es faszinierend war für mich. Das ist wie, also das sind nämlich so vibrierende Sägeblätter. Also die machen, das ist ein vibrierendes, das heißt, das schneidet durch wie eine Schere. Ganz ein glatter Schnitt. Das war bei mir auf meinem Finger ein glatter Schnitt und der ist auch wunderschön verheilt. Ganz im Gegensatz zu einer Holzameise, die auch eine riesige Holzameise, die größte Ameise der Welt. Von so einer habe ich mich auch mal beißen lassen.
Mit Absicht, also zu Forschungszwecken.
Genau, ja. Also einmal kann man das schon machen, um sie kennenzulernen, um es dann nochmal, also man, dann weiß man auch, wie man sie vielleicht anfasst, dass das nicht nochmal passiert. Also, aber es gibt ein gewisses Berufsrisiko. Okay. Und die zum Beispiel hat mehr so eine zwickende Art zu beißen. Und ja, und das war ein richtiges Reißen. Und diese Wunde, die sieht man ganz leicht heute noch.
Nein.
Auf meinem Finger, ja, da.
Von einer kleinen Ameise.
Ja.
Oder
ja.
Einer großen Ameise.
Große Ameise.
Größte Ameise, die es gibt.
Ja, die ist dann schon
einem
so
Zentimeter.
Drei Zentimeter. Ja, die sind schon ganz groß, ja.
Okay.
Sehr faszinierend, ja.
Es ist wirklich faszinierend zu hören, was es für Ameisen gibt, wie die sich organisieren, welche unterschiedlichen Ameisen. Es gibt ja auch Musikerinnen.
Ja.
Unter den Ameisen. Genau. Ja. Welche sind das?
Gibt's auch,
also,
ja.
Wer sind die Musikerinnen und wie machen die Musik?
Ja, also die Geschichte, wie ich denen begegnet bin, die ist auch ganz witzig, weil auch sehr unerwartet und sehr unverhofft. Es handelt sich hier um eine Holzameise und diese Holzameise lebt im Rattan. Rattan kennst du vielleicht von den Möbeln. Mhm. Es gibt diese Rattanmöbeln. Ich bin Rattan noch nie in der Natur begegnet. Das schaut nämlich ganz anders aus. Das sind Pflanzen. Das ist so eine palmartige Pflanze, wo jedes Tentakel mit ganz vielen Dornen besetzt ist. Mit zurück nach hinten also so Widerhakendornen im Endeffekt. Also du gehst vorbei und bleibst komplett hängen mit deiner gesamten Kleidung. Mhm. Und das ist mir einmal passiert und dann plötzlich und im Dschungel passt du ja schon auf, irgendwie welche Geräusche und was so um dich herum passiert. Das ist ja auch wichtig, weil du weißt ja nicht. Und plötzlich war da so ein regenartiges Geräusch. Kennst du diesen Regenstab?
Ja, natürlich. Auch ein Musikinstrument.
Genau,
natürlich.
Ist ein Musikinstrument. Absolut. Genau.
Ja?
Genau. Und plötzlich höre ich sowas und denke mir, wo kommt das jetzt her? Und habe ich nochmal und nochmal geschaut und habe ich gesehen, dass an diesem Rattern ganz so Leben aufgekommen ist. Da waren ganz viele Ameisen und die haben alle so komisch gezuckt. Und die haben nämlich tatsächlich mit dem Kopf und mit dem Hinterleib gegen die Pflanze geklopft. Und das aber in einem koordinierten Geräusch, das unvorstellbarerweise von Ameisen kommt. Es war so richtig so ein Trrr, Trrr. Wahnsinn. Und da ist die ganze Kolonie, also kommuniziert damit, Vorsicht, Gefahr. Und schützt natürlich auch die Pflanze. Diese Sachen sind ja ganz oft, also Ameisen haben ja ganz viele Symbiosen und Wechselwirkungen mit Pflanzen. Und auch hier werden Fressfeinde dann natürlich sofort abgeschreckt. Und die Pflanze hat eine hohe Chance, dass sie hier gut ihren Lebenszyklus vollenden kann, ja, und lange leben kann.
Man findet alles in einer Ameisenkolonie.
Ja.
Wer sind die Punks? Ich habe immer gesagt, es gibt auch die Punks unter den Ameisen. Wer sind die Punks?
Camponotus Thaddeus, ja.
Und wie sehen die Haare? Wie sehen die auf dem Kopf aus?
Genau. Also Camponotus, das sind die Holzameisen, die haben sowieso, die sind sehr, sehr stylische Ameisen. Also die hat tatsächlich am Brustteil, also am hinteren Teil der Ameise, so wie eine Borste. Also eben wie ein Punk, also wo du einfach deinen Irokesenschnitt hast. Die hat einen Irokesenschnitt am Rücken. Schaut total cool aus. Es ist eine dunkle Ameise und die Haare sind hell. Also sie schaut absolut cool aus.
Toll. Wozu Ameisen auch in der Lage sind, sie können Abstimmungen vornehmen. Mhm. Über welche Dinge zum Beispiel wird abgestimmt?
Ja, da muss man sich einfach so ein bisschen in die Situation der Ameise begeben. Was ist wichtig? Wichtig ist der Nistplatz. Wichtig ist, ob genug Platz ist. Wichtig ist, wo nach Nahrung gesucht wird. Also diese Dinge. In dem Fall wissen wir zum Beispiel, dass Temnothorax-Arten, also Schmalbrustameisen, Abstimmungen durchführen, wenn es darum geht, dass der Nestraum zu klein wird und ein neuer Nestraum gefunden werden muss. Und sie merken zunächst einmal, dass zu wenig Platz im Nest ist, wenn sie zu oft aneinander anstoßen. Also im Endeffekt, wir sind ja sehr visuell orientiert, aber wenn wir jetzt nicht sehen würden, würden wir das wahrscheinlich auch schaffen, dass wir sagen, okay, da ist jetzt irgendwie zu wenig Platz.
Ja.
Und so ist das. Und dann suchen sie einen neuen Nestplatz und dann rekrutieren sie, also dann laufen sie so hintereinander her zum neuen Nestplatz. Und die Ameise, die rekrutiert wird, die schaut sich das dann an und wenn sie dort gefällt, dann bleibt sie. Und wenn sie dort nicht gefällt, geht sie wieder zurück. Und je nachdem, also wenn man das langsam immer wieder macht und immer wieder rekrutiert, sind irgendwann alle Ameisen an dem Platz, wo sie, und das hat jede Ameise mit abgestimmt.
Was können wir Menschen von Ameisen lernen? Letztendlich heißt es ja immer, man orientiert sich auch, was das Flugverhalten angeht, wenn neue Flugzeuge gebaut werden oder Helikopter oder so. Man orientiert sich an der Natur. Der Mensch ist doch aber eigentlich auch Natur. Aber wir versuchen uns immer an den Tieren zu orientieren, aber eigentlich sind wir doch auch Natur.
Ja, das ist jetzt du hast jetzt einen interessanten Aspekt da hineingebracht in das Ganze, ja. Ja, Menschen sind Natur, aber warum fügen wir uns dann nicht ein? Warum sehen wir uns dann nicht als so? Weil ich habe das Gefühl, der Mensch arbeitet da dagegen. Und vielleicht in genau diesem Dagegenarbeiten entdeckt er dann wieder die Natur. Und dann ist es etwas ganz Besonderes, wenn wir etwas von der Natur lernen, obwohl wir eigentlich Teil dieses Gefüges sind oder sein sollten.
Das stimmt, wir versuchen es nicht zu sein. Genau. Wir versuchen es zu beherrschen, wir versuchen es zu nutzen. Insofern, klar, wir sind ja gar nicht wirklich Teil der Natur.
Ja. Aber sind wir halt eben doch. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir uns dessen wieder mehr besinnen. Was können wir von Ameisen lernen? Also natürlich in der klassischen Bionik, das hast du jetzt auch angesprochen, also dass wir tatsächlich in Strukturen Dinge lernen. Zum Beispiel dieses Schnappverhalten von der Ameise, also die genaue Mechanik, beziehungsweise gab es sogar eine Studie aus der Materialforschung. Mhm. Denn wenn so eine Schnappkieferameise zusammenschnappt, muss das ja wahnsinnig viel aushalten. Also die Beißwerkzeuge müssen ja dieses Zuschnappen aushalten. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel Forschungen zur, also aus der Materialforschung. Und da wurde ein neues Material hergestellt, das eben diese besonderen Eigenschaften hat, die die Beißwerkzeuge von dieser Schnappkieferameise haben. Also hier ist zum Beispiel was ganz Klassisches. Dann Ameisensäure wird der ein Begriff sein.
Ich weiß, wenn man manchmal auf dem Rasen liegt, dann brennt es plötzlich. Dann heißt es ja immer, die Ameisen haben dich angepinkelt.
Ja, das stimmt,
das ist leider so nicht.
Ja. Nein, es ist tatsächlich der Verteidigungsmechanismus der Ameisen. Also manche Ameisen können ja stechen, also sind ja nah mit Bienen und Wespen verwandt. Und andere Ameisen haben diese sogenannte Säure. Sie heißt, der Fachbegriff ist Azidopore. Es ist so eine kleine Sprühdose, so erkläre ich das immer. Aus dieser Sprühdose sprühen sie Ameisensäure. Und das ist eine ganze Gruppe von Ameisen, die einfach das als Verteidigungsmechanismus hat. Und das heißt, sie pinkeln uns nicht an, sondern sie sprühen uns mit Ameisensäure an. Ja. Und das machen sie auch nicht so einfach so, sondern tatsächlich verletzen sie oft die Haut vorher auch noch, damit die Ameisensäure auch gut brennt.
Die sind ja halt clever.
Ja, klar.
Es sind ganze Industriezweige, die sich ja für Ameisen interessieren. Ja. Chemie oder Robotik, Medizin, auch die Logistik zum Beispiel. Mhm. Man versucht wirklich von den Ameisen zu lernen. Mhm. Und dann denkt man doch, aber gut, aber im Bereich der Logistik haben wir nicht inzwischen alles irgendwie aus dem Tierreich jetzt abgeschaut, was wir nutzen können für unsere Lager? Mhm. Offensichtlich nicht.
Mhm. Also es gibt zum Beispiel den Ameisenalgorithmus. Der Ameisenalgorithmus, den gibt es auch schon, das ist schon einige Jahre gut erforscht, ein paar Jahrzehnte. Und du hast sicher schon mal beobachtet eine Ameisenstraße.
Mhm.
Gibt es auf einer Ameisenstraße Stau? Hast du nicht oft beobachtet, oder?
Nein.
Also, warum, also das war jetzt die Idee dieses Ameisenalgorithmus, warum gibt es auf einer Ameisenstraße keinen Stau und wie bildet sich diese Ameisenstraße? Wie finden die überhaupt diesen Weg von A nach B?
Ja.
Und die Antwort darauf ist, also Ameisen kommunizieren ja hauptsächlich über Gerüche, nicht ausschließlich, aber es ist für viele Ameisenarten das Hauptkommunikationsmittel. Und auch für sie, also nicht nur mit den anderen, sondern auch mit sich selbst, sie legen Geruchsspuren, damit sie ihren eigenen Weg zurückfinden, damit sie aber auch andere Ameisen rekrutieren können. Also die folgen dann dieser Geruchsspur. Das Besondere an dieser Geruchsspur ist, dass die beim ersten Weg, also die Ameise ist jetzt unterwegs, sie sucht nach Nahrung, also eine Auskundschafterin, und sie legt mal eine ganz lockere Duftspur. Einfach nur, dass sie ihren Weg zurückfindet, ja, aber da muss noch niemand folgen, das ist noch nichts Aufregendes.
Okay.
Sie findet etwas. Sie geht zurück, sie legt eine stärkere Geruchsspur. Das Ding mit dieser Geruchsspur ist aber trotzdem, das verdampft schon nach einer Zeit.
Ja,
also das bleibt nicht ewig. Es ist ein flüchtiger Stoff.
Lässt sich diese Duftspur erfassen als Forscher?
Ja.
Sieht man die oder ist es wirklich der Geruch einer Duftspur? Woher weißt du, dass die eine Duftspur hinterlegen?
Also es gibt Messapparate, also Spektrometer heißen die können das aufnehmen und zeigen dir diese chemische Zusammensetzung, die hier gegeben wurde. Man sieht es mit freiem Auge nicht, aber man kann ein witziges Experiment machen mit Ameisen, um es sichtbar zu machen. Nämlich, wenn du mal so eine Ameisenstraße siehst, kannst du mal ganz vorsichtig drauf hauchen. Damit störst du nämlich die Geruchsspur. Also damit störst du die Kommunikation der Ameisen und du wirst sehen, dass sich die Ameisen in diesem Bereich, wo du ganz vorsichtig drauf gehaucht hast, ja nicht blasen, sonst fliegen die Ameisen in der Gegend herum, also das nicht, dass die sich dann verlaufen und einfach ihren Weg nicht mehr finden. Und dann wartet man ein bisschen, geht wieder ein Stückchen zurück und dann sieht man, wie die Ameisen wieder das reparieren und den Weg legen. Und so funktioniert auch dieser Ameisenalgorithmus. Der ist nämlich so, dass jede Ameise, die dann hier zurück rekrutiert wird, eine eigene Geruchsspur legt. Und manche Ameisen gehen vielleicht nicht den direkten Weg hin zu diesem Platz und dem folgen auch keine anderen Ameisen, sondern irgendwann ergibt sich, also wird die stärkste Spur der geradeste Weg. Ja, also auch wenn sich ein paar verlaufen, folgen nicht alle Ameisen jetzt dieser einen verlaufenen Ameise, weil diese Spur nicht so stark ist.
Ja.
Sondern der gerade Weg, der wird immer stärker. Und so wird das in einem Algorithmus, in eine mathematische Formel umgelegt mit dieser Verdampfungsrate. Also eben, dass es nicht sofort sich festlegt. Du kannst dir das vielleicht mit so einem Bot vorstellen, ja, der hier einen Weg sucht. Wenn der sich sofort beim ersten Weg, den er findet, festlegen würde, könnte das ein suboptimaler Weg sein. Aber wenn wir eben warten und schauen, Was machen die meisten? Dann funktioniert das.
Was müssen wir auf deutschen Autobahnen jetzt versprühen, dass wir weniger Stau haben?
Das ist ein anderes Problem, das die Ameisen sich ja auch gelöst haben. Ja,
ja, aber was können wir für den Stau mitnehmen? Ja. Also bei uns ist natürlich klar, wenn sich die Straße verengt von 3 Spuren auf 2 Spuren. Aber faszinierend ist ja auch, und das ist einfacher zu beantworten, selbst wenn es keine Verengung gibt, gibt es plötzlich Stau und keiner weiß warum. Was können wir da von den Ameisen lernen? Was machen die anders?
Also der Unterschied zwischen Menschen und Ameisen ist, dass natürlich...
Die kommunizieren, im Gegensatz zu uns Autofahrern
auch,
kommunizieren
das auch, ja. Also kommunizieren wär auf jeden Fall ein gutes Thema, aber die Ziele sind auch andere. Wir Menschen verfolgen halt sehr, sehr gerne oder fast immer individuelle Ziele. Ich muss um diese Uhrzeit an diesem Ort sein und ich muss mich jetzt beeilen. Und es ist mir völlig egal, wer mir da jetzt im Weg ist und wie viele Leute ich überholen muss und sonst, ich muss da jetzt hin, möglichst schnell, ich habe keine Zeit. Das existiert bei den Ameisen nicht. Denn die Ameisen bewegen sich hier innerhalb ihrer Kolonie entlang dieser Route und ihr Ziel ist es, zur Nahrungsquelle zu kommen und hier möglichst effizient voranzuschreiten. Das heißt, wenn ein Stau droht, dann gibt es einfach eine alternative Route. Würde Google uns ja auch vorschlagen, eine alternative Route, aber wenn du dann siehst, so 10 Minuten länger, denkst du dir, oh. Ja, und das gibt es halt eben so bei den Ameisen nicht. Aber diese perfekte Kommunikation unter den Ameisen, das ist schon etwas, wo wir uns etwas abschauen könnten. Denn da wird wirklich die Geschwindigkeit genau angepasst an die Situation. Und das machen wir nicht unbedingt. Denn es gibt Verkehrsschilder, da steht, du darfst jetzt so schnell fahren oder so schnell fahren. Und die werden, glaube ich, nicht so dynamisch angepasst, wie sie es könnten. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist eine Kombination aus Dingen. Also die Kommunikation könnte besser sein, aber auch die Ziele, die wir verfolgen und dieser Zeitaspekt, der in unserem Leben so dominant ist.
Ja. Man hat die eigene Safari eigentlich direkt vor der Haustür.
Absolut.
Weißt du, einfach mal Ameisenstraße suchen und ein bisschen mal ganz zärtlich
hauchen. Ganz zärtlich auch. Ne?
Ja. Mich würde es nicht wundern bei dir, wenn du Ameisen auch als Haustiere hast.
Ich habe tatsächlich keine Ameisen als Haustiere im Sinne von, dass ich Ameisen in einem Terrarium halte.
Ja, das nicht.
Das ist so ein bisschen eine Sache, wenn du mal weißt, wie komplex und wie kompliziert diese Welt ist, diese Welt in einem Terrarium nachzubilden, wird gemacht. Ja, und das finde ich okay, wenn es gemacht wird, aber ich möchte es nicht.
Was hast du stattdessen zu Hause?
Ja, aber dafür habe ich freilebende Ameisen zu Hause.
Und über die freust du dich auch? Also die andere loswerden wollen. Ja. Was sagst du, wenn jemand sagt, wir haben hier Ameisen, die machen die ganze Terrasse kaputt, die untergraben das Fundament. So, bitte, Magdalena, wie werde ich die los?
Ja.
Was sagt Magdalena?
Also, zunächst kann ich mal etwas darüber sagen, ob es wirklich gefährlich ist oder nicht. Also mit welcher Ameisenart haben wir es zu tun? Also diese Frage mit der Terrasse und mit der Veranda, die habe ich gerade vor kurzem bekommen.
Okay, ja,
wenn ich jetzt ein Foto von der Ameise sehe und es ist eine Holzameise und von der weiß ich, die macht ihr Nester und die hat auch eine gewisse Größe. Ja, dann sage ich, okay, sie wird deine Terrasse ruinieren und da geht es dann in einen Kampf ums Territorium. So sehe ich das. Ja, das ist, finde
also
ich, auch
zwischen Mensch und Ameise zwischen Ameise und Ameise?
Nein, zwischen Mensch und Ameise. Ja. Also es dringt hier die Ameise in dein Territorium ein und wie auch in der Tierwelt hast du jetzt die Möglichkeit, darauf zu antworten.
Ja.
Also einfach zu sagen, okay, ich verteidige jetzt mein Territorium und du verteidigst deins. Ich kann nur jetzt schon sagen, Ameisen sind nicht gern gesehen unter Schädlingsbekämpfern. Das heißt, Ameisen verteidigen ihr Territorium sehr, sehr gut. Und so einfach ist es gar nicht, sie loszuwerden.
Okay.
Was ich wiederum faszinierend finde. Also beeindruckend finde eigentlich. Aber natürlich, wenn du in der Situation bist und es ist ein Problem für dich, dann verstehe ich, dass man Maßnahmen ergreifen muss, damit man gut leben kann und hier keinen Schaden hat. Das ist völlig verständlich.
Du würdest aber keine Tipps geben, welche Maßnahmen man da ergreifen kann. Oder nur guten Freunden.
Also, es gibt ein paar Hausmittel, die man probieren kann.
Was hat es mit dieser Münze auf sich? Das heißt doch immer, man soll eine Münze irgendwie so, damals war es so eine 5-Cent-Münze oder so. Bringt das irgendetwas?
Also, wir haben ja schon über die Kommunikation von Ameisen und die Gerüche geredet. Das heißt, meistens, wenn du Ameisen bekämpfst, hat es irgendetwas mit den Gerüchen zu tun. Das heißt, wer weiß, vielleicht war es ein besonderer Stoff, ein Kupfer, ich weiß es nicht,
okay.
Irgendetwas, der vielleicht irgendwas absorbiert oder stört oder so etwas macht. Weil die Hausmittel sind, du kannst ätherische Öle sprühen, Du kannst Natron oder sowas auflegen, das saugt ja auch Gerüche auf. Mhm. Salz entzieht Feuchtigkeit aus der Luft. Also alles, was in irgendeiner Form das Wohlfühlen der Ameisen und die Kommunikation der Ameisen stört, ist mal ein guter erster Schritt, um sich damit zu beschäftigen. Wenn es wirklich ein Problem ist, dann muss man einen Schädlingsbekämpfer kontaktieren. Da bin ich nicht die Richtige.
Okay. Nein, wir werden dazu auch nicht überreden. Also du hast freilebende Ameisen. Ist aber nicht das Einzige.
Also auf meinem Balkon leben Vierpunktameisen in meinem Schacht. Also Vierpunktameisen sind ja die hübschesten Ameisen, die wir so in unseren Breiten haben. Also sie, ja, sie sind ganz, ganz hübsch. Sie haben vier Punkte auf ihrem Hinterleib, die man auch mit dem freien Auge sieht. Mhm. Ich habe hier draußen vor dem ORF-Zentrum hier habe ich Vierpunktameisen auf dem Baum gesehen.
Also
ich habe sie auch gleich fotografiert und alles, ja, weil es immer schön ist, denen zu begegnen. Ja, es ist einfach ein, ja. Und habe ich sonst noch Ameisen?
Also
ich
habe. Dann hast du sonst noch Haustiere?
Habe ich sonst noch? Ja, natürlich habe ich sonst noch Haustiere. Ja, die Liebe zu Ameisen hat mich auch zu einer Liebe zu anderen Arthropoden geführt. Also nicht nur Insekten, sondern auch andere Tiere. Und vor allem die finde ich es sehr schön, diese Tiere zu berühren und auch die Möglichkeit geben, sie zu berühren. Also ein bisschen um die Berührungsängste auch abzubauen. Ich habe 1000 Füßler. Also eine große Tausendfüßlerart, das sind schwarze Tausendfüßler mit rosa Beinchen. Super süß. Davon habe ich 3 Stück, die ich sehr, sehr gerne in meinen Workshops herzeige und da auch eben erkläre. Also die meisten, also auch wenn man sich es kaum vorstellen kann, sie sind sehr, sehr expressiv. Sie sind sehr, sehr neugierig. Man kann sie auch streicheln. Und also ich habe wirklich schon Kinder und Erwachsene, die am liebsten mit ihnen gekuschelt hätten, was ich durchaus nachvollziehen kann. Dann habe ich auch noch Fauchschaben. Also Schaben haben ja auch ein bisschen einen negativen Ruf. Der kommt aber nur von ein paar Arten, die im Schädlingsbekämpfungsbereich relevant sind. Aber Madagaskar-Fauchschaben sind ganz harmlos, übertragen keine Krankheiten und sind tolle Haustiere, die ganz entspannt auf der Hand sitzen und die man auch super streicheln kann. Und wenn die Männchen nicht glücklich sind, dann fauchen sie. Also machen sie so.
Wir saßen ja gestern zu einem Vorgespräch schon zusammen und mich hat es wirklich überrascht, dass dir so ein Marienkäfer, bei dem wir alle, weißt du, so ein Glücksgefühl bekommen, so, ein Marienkäfer, du. Am Marienkäfer. Habe ich gesagt, wie gewinnt ihr das? Und es fiel der Satz von dir, Käfer sind fad.
Ui, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Also ich möchte hier auf gar keinen Fall diskriminierend gegenüber dem Marienkäfer sein. Jedes Tier ist wichtig. Aber es ist so, dass natürlich ein paar Tiere sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von uns bekommen. Und das sind oft sehr bunte, gut sichtbare Tiere, so wie Schmetterlinge. Und zwar hier auch nur die Tagfalter, die großen. Und bei den Käfern eben die besonders bunten, die man kennt, wie der Marienkäfer. Das sind tolle Tiere. Aber dann gibt's Millionen von Individuen und Tausende von Arten, die kleiner sind, anders ausschauen, aber genauso spannend sind. Und ich fände es so wichtig, die auch zu sehen. Also nichts gegen den Marienkäfer. Es war ja sogar ein 7-Punkt-Marienkäfer, also sogar was Heimisches. Ja, das war ja ganz fein. Aber ja, es ist ein Käfer. Aber es gibt, also Käfer sind ja die artenreichste Insektengruppe mit 400.000 Arten. Das ist aber, also und deswegen gibt es auch entsprechend viele Käferforscher. Es stellt sich jetzt aber langsam heraus, dass wahrscheinlich die Fliegen und die Hautflügler, zu denen auch die Ameisen gehören, aber besonders die Bienen und die Wespen, wahrscheinlich artenreicher sind oder mindestens genauso artenreich sind. Und warum wissen wir das nicht? Weil es hier um winzige Tiere geht teilweise. Also die wir einfach nicht gut sehen und wo einfach niemand hinschaut und sich auch nicht dafür interessiert, weil woran denkt man schon bei einer Fliege? Denkt sich, es gibt so spannende Fliegen. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Also einen lieben Kollegen am Museum, wenn der zu erzählen beginnt. Ja.
Es gibt noch so viel zu entdecken. Du selber, und den Satz fand ich auch ganz bemerkenswert, du selber hast das Gefühl, eigentlich gar nichts zu wissen.
Ja.
Was wirklich interessant ist. Mhm. Und du hast mir auch erzählt, dass dich diese Welt der Ameisen eigentlich deinen Verstand auch schon relativ früh komplett überfordert hat. Mhm. sodass du dir auch therapeutische Hilfe suchen musstest. Mhm. Was ja unglaublich faszinierend ist. Wann war dieser Punkt, als du das gemerkt hast?
Ja, also im wissenschaftlichen Bereich hat man oft das Gefühl, dass sehr, sehr viel von einem erwartet wird. Also sehr, sehr viel. Als Wissenschaftler wird man oft hingestellt mit, du weißt alles, du hast auf alles eine Antwort. Und dann kommt dieser innere Druck, ich muss auf alles eine Antwort haben, ich muss alles wissen. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Und das ist ganz gefährlich. Und es ist auch leider, und da habe ich mir tatsächlich therapeutische Hilfe gesucht. Denn wenn man in diesen Bereich hineinkommt, gerade als PhD-Student, als Doktoratsstudent am Anfang, je nachdem wie gut man begleitet ist von den Professoren und von den Mentoren, die man um sich hat, die das aber vielleicht auch gar nicht anders erlebt haben, ist es gut, sich Hilfe zu holen, einfach um zu lernen, es ist okay, nicht alles zu wissen.
Also es ging um den Erwartungsdruck dann vor allem.
Ja, absolut, ja. Ja, weil, wie gesagt, es ist auch jetzt so, ich meine, ich bin Ameisenexpertin.
Ja.
Und dann geht man davon aus, dass ich alles über Ameisen weiß. Und
geht davon aus, dass du viel weißt.
Okay, gut, na, das ist schon gut. Aber, da ist so dieses äußere Ding, wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, was ist, wenn ich eine Frage bekomme, auf die ich die Antwort nicht weiß? Wie stehe ich dann da? Und ja, das ist, wie gesagt, ich kann nicht für andere sprechen, aber unter Wissenschaftlern ist doch ein Druck oft da.
Denn du bist Forscherin, du hast 12 Erstbeschreibungen gemacht. Weißt du hast ein Buch geschrieben. Man glaubt dir, dass du extrem viel weißt, aber...
Aber ich weiß, was ich nicht weiß. Nämlich in jedem Forschungsgebiet. Also wie gesagt, nehmen wir uns die Vierpunktameise her. Wie viel der Verhaltensweise, der Artenvielfalt, der genetischen Struktur, der Ausprägungen ihres Aussehens haben wir erforscht? Einen kleinen Teil. Das ist so viel, dass wir über sie reden können, dass es ein paar Publikationen dazu gibt, dass wir sagen, oh, da sind ein paar bestimmte Dinge dazu erforscht worden. Aber ich kann dir jetzt nicht von A bis Z alles über die Vierpunktameise erzählen, weil wir es als Forschungsgemeinschaft noch gar nicht wissen.
Und es macht dir zu schaffen.
Und es macht mir zu schaffen. Ja, also es ist ein bisschen so, ich habe vor, wie ich jung war, haben wir Melk mal besucht. Also das Kloster Melk, genau. Und dort gibt es eine Bibliothek und du gehst in diese Bibliothek hinein und das sind unglaublich viele Bücher. Und da wird dir bewusst, du kannst nie alle diese Bücher lesen.
Mhm. Ja, für mich nicht. Neu.
Und was machst, nicht überraschend. Und was machst du jetzt? Du weißt, du kannst diese Bücher alle nicht lesen. Und da ist aber unglaublich viel Spannendes drinnen. Und es ist schon niedergeschrieben, hat schon alles jemand geschrieben, da ist Wissen drinnen. Du kannst es nicht lesen.
Aber ich weiß ja, dass ich es nicht lesen kann.
Ja.
Deswegen macht es mir auch nicht zu schaffen.
Okay, das ist gut. Dann bist du mir da vielleicht schon etwas voraus. Ja.
Ja. Du meinst, ich kann dir noch was beiwollen? Magdalena, das war ein toller Einblick in deinen Weg in die Welt der Ameisen, die uns alle fasziniert, wann auch immer wir hören. Welches Faszinosum haben wir in unserem kleinen Gespräch, und wir können wirklich nur einen Bruchteil abbilden, haben wir vergessen? Welches Faszinosum möchtest du auf jeden Fall noch mitgeben?
Wir haben nicht erwähnt, dass alle Ameisen Arbeiterinnen Mädchen sind.
Ja, und alle angetrieben von Sklaventreiberameisen.
Ui, das braucht mehr Kontext
hier. Also es gibt sie, aber wie heißt die offiziell?
Es gibt die Sklaventreiberameise oder Amazonenameise. Ja,
die aber auch Frauen sind.
Wie gesagt, alle Ameisen arbeiten. Das heißt, jede Ameise, der du begegnest und die du als Ameise bekennst, ist weiblich. Und das ist etwas, was vielleicht nicht so bekannt ist, dass das so ist, aber es ist doch faszinierend. Das kam nämlich nicht vor in unserem Gespräch.
Nein, die Männer haben wir kurz erwähnt, aber wir haben erwähnt, dass die Männer eigentlich nur für die Befruchtung der Königin zuständig sind. Und dann werden sie Nahrung für andere Tiere, was wiederum ganz toll ist. Da hatten wir schon so ein bisschen das Gespür dafür, dass die Ameise generell wirklich, nicht nur vom Artikel her, weiblich ist.
Und die faule Ameise haben wir natürlich auch nicht erwähnt.
Okay, die faule Ameise.
Die wäre vielleicht noch wichtig, weil da kämen wir nämlich zu einer Sache, die vielleicht ganz gut für uns Menschen noch ist.
Und zwar?
Zu lernen, ja. Also es gibt die faule Ameise und das ist eine Ameise, die nichts arbeitet. Warum arbeitet diese Ameise nichts? Stellen wir uns vor, es wird ein Tunnel gegraben. Dieser Tunnel ist sehr eng. Wenn jetzt zu viele Ameisen versuchen, in diesem Tunnel zu graben, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil sie sich im Weg stehen, weil keiner rankommt, da geht nichts weiter. Ja. Das heißt, was machen die Ameisen? Es entfernen sich Ameisen von dieser Baustelle, bis das Projekt wieder gut und schnell vorangeht. Was machen diese Ameisen, die sich jetzt entfernt haben? Sie schauen zu. Sie machen gar nichts. Es sind auf den ersten Blick faule Ameisen. Fakt ist aber, dass diese Ameisen, wenn jetzt Arbeit benötigt wird, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen zweiten Tunnel graben müssen oder das Nest angegriffen wird, dass die sofort zur Stelle sind und sofort arbeiten werden. Oder wenn jetzt eine Ameise, die gerade gräbt, entfernt wird, also weil wir ein Experiment machen oder einfach nicht mehr arbeiten kann, ist sofort die nächste dort und macht weiter. Das heißt, die faule Ameise arbeitet nicht, weil sie keine Lust hat zu arbeiten, sondern weil gerade nichts zu tun ist.
Sie ist Reservist sozusagen.
Genau.
Sie wartet auf ihre Einberufung.
Genau, aber vielleicht wäre da etwas bei uns, was wir uns abschauen könnten, dass es nicht nötig ist, einfach nur zu arbeiten, um zu arbeiten. Also dieses, den 9-to-5-Job, wo man absitzen muss und wo man was tun kann, vielleicht kommen wir doch auf diese Leidenschaft ein bisschen zurück. Ja. Aber dass das einfach nicht nötig ist, dass es viel, viel sinnvoller wäre, dann zu arbeiten, wenn auch etwas zu tun ist und nichts zu tun, wenn nichts zu tun ist. Und das ist in Ordnung.
Oh, das erzähl mal dem Chef.
Aber mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
Aber es ist ein interessanter Ansatz. Es ist ein Plädoyer für eine gewisse Art von Faulheit, die auch vielleicht den Menschen helfen kann.
Ja, oder wie gesagt, etwas Kollektives, an dem wir arbeiten.
Magdalena, das war eine sehr interessante, schöne Begegnung. Danke für die Einblicke in deine Welt, in die Welt der Ameisen. Du hast auch geschrieben über all diese Phänomene in dem Buch Ameisen, die geheimen Herrscherinnen der Welt. Dann danke dir für heute. Und im Ameisentempo gehen wir jetzt nach Hause.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hey, hier ist Laura Zirkel, Host von Wild Crimes. Habt ihr Lust auf das absolute Glamour-Drama? In diesem Podcast tauchen wir ein in die schillernde Welt von Siegfried und Roy und ihren weißen Tigern. Die beiden Magier, ein Superpaar der Showwelt, das Las Vegas erobert und mit ihren wilden Tieren die Welt begeistert. Bis zu dem Moment, der alles zerstört. 2003 wird Roy von seinem Lieblingstiger Manticore angefallen und lebensgefährlich verletzt, mitten auf der Bühne. Es gibt Geheimnisse, die nie an die Öffentlichkeit dringen sollten, verborgene Spuren, die niemand verfolgt hat, und Zeugen, die noch nie gesprochen haben. Wild Crimes, Siegfried und Roy und die Tigerattacke. Ab 3. Juni in der ARD-Audiothek.